Hallo und Servus und herzlich willkommen zu der starken Stimme, dem Podcast des Bundesverbands Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Mario Schlichting und ja, ich möchte euch alle herzlich zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts begrüßen. Und wie immer bin ich auch nicht alleine, sondern gemeinsam mit der Waltraud da. Hallo Waltraud, schön, dass du heute wieder da bist.
Ja, servus Marius, danke. Danke für dein Intro. Ich freue mich, weil ich habe heute einen ja ganz besonderen Gast eingeladen und freue mich, dass der Christoph bei uns ist und uns erzählen wird von seiner Veranlagung, muss man wohl sagen. Aber das wird er uns jetzt gleich selbst sagen. Also es geht nicht um eine chronische Erkrankung, wie vielleicht sonst auch. Und wir steigen gleich ein. Hallo Christoph und bitte, wenn du dich vorstellst.
Ja, servus, liebe Waltraud. Hallo, lieber Marius. Mein Name ist Chris, wie du schon gesagt hast, Abkürzung Chris. Ich bin von den anonymen Hochsensiblen aus Österreich. Wir sind eine 12-Schritte-Gemeinschaft, die sich sozusagen mit dem Thema der Thematik der Hochsensibilität befasst. Hochsensibilität per se ist keine Erkrankung, wie du schon richtig gesagt hast, liebe Waltraud, sondern es ist Persönlichkeitsmerkmal, ein Wesenszug, den man von der Geburt an mit in die Wiege gelegt bekommt. Warum aber dann Selbsthilfe? Selbsthilfe deshalb, da komme ich dann noch näher dazu aus Sicht des Betroffenen, weil hochsensible Menschen aufgrund der Unwissenheit ihrer Begabung, nennen wir es einmal, oder Veranlagung, oftmals in Krankheiten abrutschen beziehungsweise häufiger oder früher an Erkrankungen leiden. Jetzt nicht nur an psychischen Erkrankungen, seelischen Beschwerden, sondern auch an psychosomatischen Störungen und Störungsbildern.
Mhm. Kannst du uns, da habe ich gleich eine Einstiegsfrage, kannst du uns da sagen, gibt es ein gewisses Alter oder eine gewisse Zeit der im Erwachsenen-Dasein oder auch schon in der Jugend, wo man das merkt?
Grundsätzlich ist es so, dass man, wie gesagt, das seit der Geburt an mitbekommt. Merken tun es die meisten, indem sie sagen, sie fühlen sich fremd auf der Welt, eben dieses Fremdsein auf der Welt. Hochsensible zählen zu den sogenannten Warum-Kindern. Sprich, sie wollen schon sehr früh alles beantwortet wissen, hinterfragen Dinge, haben einen analytischen Zugang. Und von den Zahlen her ist zu sagen, dass Studien, die Dr. Elaine Aron in den 90er Jahren in Amerika begonnen hat, auf Basis von Forschungen auch von C.G. Jung, die Erkenntnis gebracht hat, dass circa 15-20% der Weltbevölkerung, also aller Menschen, unabhängig jetzt vom Geschlecht, mit Hochsensibilität veranlagt sind. Sie hat dieses Modell des Sensory Processing Sensitivity, also so nennt man dieses Modell, definiert. Und in der deutschen Übersetzung ist dann dieser Terminus der Hochsensibilität, also wurde das die Hochsensibilität genannt. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass es wurde verglichen mit Blumen. Die Dr. Aron hat mit ihrem Mann herausgefunden, dass sozusagen der Mensch im Sensibilitätsbereich, sprich in der Körperempfindung, im Körpersinn, in drei verschiedene Sensibilitätsgrade unterteilt werden kann. Mhm. Da gibt es die Niedersensiblen, die Mittelsensiblen und die eben mit diesem Sensory Processing Sensitivity, diese hochsensiblen Menschen. Verglichen hat sie das eben mit Blumen, sprich die Niedersensiblen oder die Nichtsensiblen oder Nicht-Hochsensiblen vergleicht sie mit dem Löwenzahn, die Mittelsensiblen mit der Tulpe und die Hochsensiblen mit der Orchidee. Sprich, man kann sich das so auch sinnbildlich vorstellen, wenn man auf einer Wiese spazieren geht und man steigt auf einen Löwenzahn, zum Beispiel beim Wandern bergaufwärts, und man geht noch 1,5 Stunden wieder zurück. Auf der gleichen Strecke wird man sehen, dass der Löwenzahn sich wieder aufgestellt hat. Mhm. Bei der Tulpe ist es schon ein bisschen empfindlicher, die ganze Angelegenheit. Und bei der Orchidee sozusagen ist es dann so, wenn man da draufsteigt, wird sie wahrscheinlich sie nicht mehr gleich aufstellen und braucht sozusagen einfach ja vielleicht auch mehr Pflege oder einfach einen besseren Schutz. Mhm. Und neueste Studien sagen eben, da hat man Studien angestrebt zwischen den 18- und 29-Jährigen und da sagt man, dass ca. 30-35% mit Hochsensibilität sozusagen veranlagt sind. Und es ist so, dass, um auf deine Frage jetzt konkret zurückzukommen, meistens verliert man den Zugang zur Hochsensibilität, ja, als junger Mensch. Und es kommt dann wieder hervor. Es gibt verschiedene Arten, wie diese Hochsensibilität sich bemerkbar machen kann. Es kann einerseits zum Beispiel durch Traumatisierungen geschehen. Ja. Mhm. Das ist, dass sich ein Mensch oder ein Kind nie als hochsensibel definieren würde und dann sozusagen durch traumatische Erlebnisse, Unfälle, Schicksalsschläge sensibler wird. Nicht zu verwechseln ist das dann mit der sogenannten Altersmilde. Ja, das ist dann wieder etwas anderes. Die kennt man ja auch, dass man einfach als älterer Mensch milder wird, empfindsamer, sensibler. Und auch nicht zu verwechseln ist es mit der Vulnerabilität. Also es gibt ja auch mittlerweile den Vulnerabilitätsdiskurs, wo auch die Hochsensibilität mit beleuchtet wird, weil ja die Hochsensibilität per se eben eine Begabung ist. Das ist jetzt da nichts Schlechtes, nichts Negatives oder irgendwas, was man werten kann. Es ist halt durch das Leben in der Gesellschaft, durch diese Reizüberflutung oder den steigenden Konsum und die Leistung sozusagen, wird es dann oftmals als Fluch empfunden, ja, von den Betroffenen.
Also was mir jetzt, was mich natürlich auch im Lesen von deiner Biografie und deinen Erklärungen sehr gewundert hat, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die das so empfinden. Also ich habe das nicht gedacht, weil es eigentlich, wenn man so im Bekannten- oder Freundeskreis über Erkrankungen oder in Selbsthilfe spricht, eigentlich das Thema so gar nicht so richtig bekannt oder sehr, sehr prominent ist, sagen wir so. Und trotzdem sehr viele Betroffene, ja, wie du sagst, also eigentlich hast du gesagt Millionen oder hast mal geschrieben Millionen. Weiß man denn, welche Gene da betroffen sind oder wodurch das entstehen kann? Also ich habe eine neurologische Erkrankung, da weiß man, welches Gen das ist. Weiß man das bei euch auch?
Nein, man hat festmachen können, dass eher mehrere Genome sozusagen verantwortlich sind dafür. Ja. Auf ein Gen selbst konnte man es nicht dingfest machen. Mhm. Man hat in der Forschung versucht, es durch bildgebende Verfahren sichtbar zu machen. Mhm. Das heißt mit Hirnscans. Dort kann man es eben ausmachen. Und zurzeit ist es auch so, es gibt ja kein Instrument jetzt in der klinischen Psychologie, oder in der Diagnostik, weil es ja als keine Krankheit definiert ist und hoffentlich auch niemals als Krankheit oder Erkrankung definiert wird. Sprich, es gibt derzeit nur Selbsttests. Ja. Es gibt Fragebögen, die natürlich dann abhängig sind von der Entwicklung oder vom jeweiligen Entwicklungsstand oder Bewusstseinsstand der eigenen Hochsensibilität, was natürlich eine gewisse Problematik mit sich bringt. Wie gesagt, wir von den anonymen Hochsensiblen, beziehungsweise der Dachverein heißt ja das SAG7, bemühen uns auch mit der Forschung zusammenzuarbeiten und sozusagen an einem Tool zu arbeiten, dass das in die klinische Psychologie beziehungsweise Diagnostik einfließen kann oder darf, damit auch Betroffene, so wie du vorher gesagt hast, weil das Wort Betroffene kommt ja im Endeffekt, ist ja das Wort Patient, ja, Patient kommt ja vom Wort Betroffenen, dass man sozusagen Betroffene dann auch differenzieren kann, ob eventuell diese Veranlagung vorhanden ist, weil es auch im Therapieansatz ein wesentlicher Faktor ist, weil es ist ein Unterschied, ob jemand beispielsweise mit einer psychiatrischen Diagnose ins Spital kommt und man versucht dann zu sagen, ja, die Mutter hat das schon gehabt oder der Großvater, sozusagen unter diesem Aspekt psychische Erkrankung, was ja immer ein Stigma mit sich bringt oder ein Schamfaktor. Oder man sagt, schauen Sie, vielleicht ist die Ursache Ihrer Erkrankung jahrelange, jahrzehntelange Reizüberflutung. Mhm. Sie sind vielleicht mit Hochsensibilität veranlagt und sozusagen kriegt der Betroffene ein Tool in die Hand, ja, wo er dann sagt, okay, ich kann einmal mit diesem Begriff zu arbeiten beginnen. Sprich, man kennt ja das auch aus der positiven Psychologie oder Psychotherapie. Sprich, man konzentriert sich auf die Stärken und auf die Talente und sozusagen kann man dann eine Erleichterung herbeiführen, weil viele Menschen, die mit denen wir zusammenarbeiten oder die an uns herantreten, sprechen eben von dem sogenannten Moment existenzieller Erleichterung. Da beschreiben sie diesen Augenblick oder diesen Moment damit, wo sie die Gewissheit erlangt, mit Hochsensibilität veranlagt zu sein. Aha. Sprich, das bewirkt eine gewisse Reaktanz auch und ist sozusagen hoffnungsspendend und einfach spendet Zuversicht und gibt auch neue Kraft und Mut betroffen. Aha.
Das heißt, zu dir kommen jetzt Menschen, die sich betroffen fühlen, erst einmal natürlich, und nicht wissen, was ist mit mir los, ja. Also ich sage, wir erleben ja jetzt natürlich seit einer Woche eine ganz schlimme Krise und seit 2 Jahren eine pandemische Krise. Also ich denke mal, dass Menschen, die sehr sensibel sind, also ich habe das selber in der Familie auch, wo ich merke, ja, also das macht was mit den Menschen, ja. Manche sind da robuster und manche weniger robust. Wie kann ich jetzt mit welchem Tool kannst du jetzt mit deinem Verein oder mit deiner Gruppe herausfinden, ist der Mensch jetzt wirklich hochsensibel oder einfach, ja, zur Zeit halt gar nicht ganz gut drauf, sagen wir jetzt mal so lapidar.
Grundsätzlich ist es so, dass die Menschen, die in ein Meeting der anonymen Hochsensiblen kommen, also Meeting, so nennen wir die Selbsthilfetreffen, die Austauschtreffen, die regelmäßigen, sich zumeist vorher schon kurz damit beschäftigt und befasst haben. Bei uns gibt es nur eine Voraussetzung für die Zugehörigkeit oder die Teilnahme, und das ist der Wunsch, der aufrichtige Wunsch, mit selbst- und fremdschädigendem Verhalten aufzuhören. Uns interessiert grundsätzlich nicht, welche Erkrankung ein Betroffener hat, der kommt. Wir führen keine Mitgliederlisten, heben keine Mitgliedsbeiträge ein, und jeder darf sich am Tisch, darf am Tisch Platz nehmen, ja. Und da herrscht eine gewisse Gesprächskultur. Sprich, einer redet, die anderen hören zu. Es gibt keine Kritiken. Es gibt keine Angriffe auf andere, es wird über nicht anwesende gesprochen. Und dieses Konzept haben wir übernommen von dem 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker. Die kennt man wahrscheinlich, also die sind in der Selbsthilfeszene ja schon sehr bekannt.
Und schon sehr alt, ne? Auch.
Ja, die wurden 1900, in den 1930er Jahren von 2 Amerikanern, gegründet sozusagen, und die haben die 12 Schritte, sprich diese Gruppen oder Selbsthilfegruppen arbeiten nach 12 Schritten, haben die ins Leben gerufen. Es gibt mittlerweile 32 unterschiedliche 12 Schritte Gemeinschaften oder Organisationen, die sich jeweils auf ein unterschiedliches Krankheitsbild, sage jetzt einmal, oder Störungsbild oder auf eine gewisse Thematik fokussieren. Meistens aus dem Bereich eben der Erkrankungen wie Alkoholismus, die Overeaters, das heißt Essstörungen. Es gibt dann auch verschiedenste Dinge wie dysfunktionale Familien, Inzestopfer, Angehörige von Betroffenen. Und SAG7, also die anonymen Hochsensiblen, haben sozusagen das erste 12-Schritte-Programm, das für alle Menschen geöffnet wurde. Sprich, anonymer Hochsensibler zu sein bedeutet, Ich erkenne mich selbst als Mensch mit Hochsensibilität. Was da darunter dann fällt, wie man das ein bisschen erkennen kann bei sich, komme ich dann später noch drauf. Mhm. Und ein Hochsensibler, weiß man, wird gerne beschenkt und schenkt auch gerne. Ja, ein hochsensibler Mensch. Mhm. Und genau nach diesem Prinzip arbeiten die anonymen Hochsensiblen. Sprich, die meisten von uns kommen aus der betroffenen Seite, ja, die eben in die Meetings gehen, entwickeln sich durch das 12-Schritte-Programm hin zu ihren wirklichen Fähigkeiten, ja. Mhm. Und wenn sie sozusagen genesen sind oder am Weg der Genesung sind, teilen sie das mit anderen Betroffenen. Sprich, es kommt dann einer in ein Selbsthilfemeeting, beispielsweise spricht er jetzt über seine Erfahrung und sagt halt, er leidet unter Depression, ja. Dann kann er dort einmal seine Wahrnehmungen ausdrücken, einmal über seine Beschwerden reden, das, was ihn belastet. Ein anderer Hochsensibler, der drinnen sitzt, ein Anonymer, kennt vielleicht diese Erfahrungen und kann dann aus seiner Zeit reden, wo er vielleicht noch Schwierigkeiten gehabt hat mit gewissen Diagnosen, mit gewissen Herausforderungen, Beschwerden. Und so helfen sich alle gemeinsam an diesem Tisch durch diesen Erfahrungsaustausch sozusagen einmal zuzuhören und sich dann im Abgleich auch mit den anderen sozusagen zu orientieren. Dieses Konzept der 12 Schritte in Bezug mit der Hochsensibilität ermöglicht sozusagen ein Reframing des Selbstbildes. Ja, das heißt, man kann das in einen anderen Deutungsrahmen stellen und das ist einfach heilsam. Ja, natürlich funktioniert das nicht von heute auf morgen. Es kommen auch manche zu uns, die wollen nur einmal hören, wie so ein Meeting abläuft. Ja, kommen dann vielleicht Monate, Wochen gar nicht, dann schauen sie wieder mal vorbei. Bei uns kriegt auch jeder so eine Infomappe mit gewissen Informationsmaterialien, wo sie auch weiter Hilfe finden können. Und wir arbeiten eben auch mit anderen Selbsthilfeinitiativen, Institutionen und Organisationen und Verbänden auch zusammen, eben wie mit dem, wie wir vom Bundesverband der Selbsthilfe Österreich Mitglied sind, um eben sehr breit ein Angebot anbieten zu können. Ja.
Ist da auch mit einbezogen der Wunsch, seinen Lebensalltag zu verändern? Würdest du das so sagen? Oder, also du bist ja selbst Betroffener, würdest du sagen, ja, ich würde mein Leben gerne mal verändern oder ich habe es verändert. Du hast ja auch wahrscheinlich auch deinen Alltag verändert und auch deine berufliche Laufbahn verändert mit dem Wissen. Oder wodurch kam das?
Naja, es ist so, die ganzen Dinge, die ich heute weiß, wusste ich ja damals nicht. Ja, ich komme aus dem betroffenen Eck. Natürlich wollte ich die Welt verändern. Ja, ich habe nicht gewusst, dass ich falsch stehe. Ich habe nicht gewusst, dass ich mit dem Blick in die falsche Richtung stehe und dass ich an meiner Einstellung etwas ändern sollte oder an meinem Verhalten, damit sozusagen diese ganze Katastrophe oder das Chaos, aus dem ich kam, ein Ende nehmen kann. Das wusste ich am Anfang nicht. Ich hatte es leichter. Ich hatte den Zugang auch über ein anderes 12-Schritte-Programm. Ja, das heißt nicht gleich bei den Hochsensiblen, sondern ich habe schwere Suchterkrankungen gehabt, das heißt Polytoxikomanie. Und sozusagen blieb mir damals nicht viel übrig. Ich stand in meinem Leben vor einem Scheideweg, entweder leben oder sterben. Ja, das heißt, mein Aufzug war ganz nach unten gefahren und ich war sozusagen am kalten Boden der Realität aufgeschlagen. Mhm. Habe eine Entwöhnungstherapie gemacht, nach weiß ich nicht wie vielen hunderten Selbstversuchen aufzuhören mit meinem Verhalten. Und bevor es halt dann wirklich eskaliert ist und ich sozusagen in die Fänge der Exekutive bzw. der Gerichtsbarkeit gekommen bin, habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt da irgendwas ändern, weil ich hatte damals auch eine kleine Tochter und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt oder die Ahnung, wenn ich jetzt nichts mache, gebe ich das an mein Kind weiter und ich tue nur irgendwem was. Ja. Also mein Leben war mir sowieso damals völlig egal, das heißt suizidal, Absichten hatte ich von meinem 17. Lebensjahr an. Ja, man nennt das, man kennt das heute unter chronischem Suizid. Mhm. Und ja, im Endeffekt habe ich im besten Weg dorthin gearbeitet, mit Drogen, mit Alkohol, mit verschiedensten Dingen. Mhm. Und dann habe ich eben den Zugang über ein anderes 12-Schritte-Programm gefunden und habe sozusagen einmal kapitulieren können. Ich konnte mal kapitulieren, dass ich nicht die höhere Macht bin, dass ich nicht jetzt der großartige Superstar bin, der sein Leben so toll meistern kann und eh alles super eitle Wonne ist, sondern ich habe mal kapituliert und habe mich einmal mit anderen Menschen in der Selbsthilfe auf gleiche Augenhöhe begeben. Mhm. Das hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis dieses Programm gegriffen hat. Und ich habe von Anfang an bemerkt, dass, oder ich hatte das Glück, sagen wir so, dass ich im Zuge auch dieser medizinischen Behandlung, weil ich habe nicht nur die Selbsthilfe in Erwägung gezogen, sondern ich habe auch psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen und auch Psychiatrieaufenthalte hinter mir. Und da hatte ich das Glück, dass eine Sozialarbeiterin zu mir gesagt hat, ich glaube, Sie sind hochsensibel. Und ich bin sofort in diesem, da war ich einige Monate schon trocken sozusagen, also weg vom Alkohol, dann keine Drogen mehr und so. Und ich habe sofort gespürt, wie dieser Zorn wiederkommt in mir. Ja, diese Aggression, weil das habe ich mein Leben lang gehört. Du bist zu sensibel, reißt dich zusammen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, was du immer hast, wie du die Welt siehst, sei nicht so wehleidig. Und ja, es ist auch immer meine Männlichkeit sozusagen in Frage gestellt worden. Weil sensibel sein war in der Zeit damals überhaupt das sensible Mann, war nicht gefragt. Entweder war es dann sowieso abgestempelt als Homosexueller, ja. Also immer schubladisiert, stigmatisiert, diskriminiert, diffamiert. Ja? Und so habe ich natürlich früh versucht, mit Alkohol, mit Drogen diesen harten Panzer zu zeigen. Das heißt, den Harten zu zeigen, wenn jemand blöd war, hat es gleich auf Deutsch gekracht.
Ja.
Und diese Sozialarbeiterin habe ich dann gemerkt, ich werde sofort wieder zornig. Und die sagt dann zu mir, naja, ich kann das eh verstehen, aber ich meine jetzt nicht, dass sie schwach sind. Ich meine nicht, dass sie jetzt sensibel oder schwach sind, sondern eine Hochsensibilität, das ist eine Veranlagung. Da können sie machen, was sie wollen, die können es nicht wegtun. Das haben sie von Geburt an mitgekriegt. Das ist eine natürliche Veranlagung. Und in diesem Moment, weil ich habe immer irgendwo nach Gott gesucht, ja, meistens im Außen. Und in diesem Moment hatte ich diesen Moment existenzieller Erleichterung, wo ich auf einmal wusste, jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Mhm. Ich brauche mich nicht mehr wehren. Sozusagen konnte ich kapitulieren vor mir selbst, vor meinem Ego und konnte den Kampf beenden. Und das war auch die Grundlage sozusagen dann für das 12-Schritte-Programm der anonymen Hochsensiblen, weil wir dann geschaut haben und wir haben gesehen, dass es so etwas nicht gibt, weil du vorher auch gesagt hast, die Zahlen sind ja sehr, sehr hoch und es sind viele Menschen. Ja. Mhm. Das stimmt, nur die wenigsten oder sagen wir so, es sind nicht die meisten davon betroffen. Sprich, dieses Stigma einer Erkrankung ist noch immer gesellschaftlich vorhanden. Mhm. Das heißt, man versucht und vor allem Hochsensible versuchen, natürlich mit allen Mitteln, leider auch oftmals mit Ellbogentechnik, sozusagen an den Futterdruck zu kommen, sich schichtweise nach oben zu arbeiten, ja, um sozusagen das als Verpackung und als positiv zu verkaufen, ja, aber auch nicht beim Namen zu nennen, ja, man verkauft es dann als Kunst oder man ist dann da Exzentriker oder wie auch immer, ja.
Aber das, entschuldige, eine Zwischenfrage. Gehen Männer anders damit um als Frauen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Oder ja, es hat sich jetzt so teilweise so ein bisschen angehört, ja, wenn man sagt, naja, also dein Ego stell dich nicht so an oder sei nicht so, ja, also diese Sprüche, die treffen vielleicht Jungs oder Männer doch eher als Frauen oder nicht? Oder liege ich da falsch?
Ich glaube, also was ich weiß, auch von Betroffenen und ich durch diese Erkenntnis jetzt mit Hochsensibilität begabt oder veranlagt zu sein, unterhält man sich dann natürlich auch mit Menschen, die ja schon sehr gut damit zurechtgekommen sind. Es kommt ja auch immer darauf an, auf das soziale Umfeld, ja, in dem man aufwächst. Ich bin in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, wo für das überhaupt kein Platz war. Ja. Mhm. Aber man hört schon halt, dass es Frauen genauso ergeht. Ja. Frauen werden halt dann auch besonders stark oder können dadurch diese typisch weiblichen oder femininen Züge einfach dann gar nicht mehr leben. Es kommt immer auf das Umfeld an. Und weil du vorher gefragt hast, wer da bei uns so kommt oder was man da macht, wie die Teilnahme oder sich gestaltet, dass jemand teilnehmen darf. Ob jemand hochsensibel ist oder nicht, entscheidet immer die Person, ja, der Mensch selbst. Und bei uns ist es aber so, dass auch an den Meetings Menschen ohne Hochsensibilität teilnehmen können. Sprich, in einem Meeting der anonymen Hochsensiblen können sowohl Angehörige als auch Betroffene, aber auch Menschen teilnehmen, die beispielsweise sehr gut mit der Veranlagung zurechtkommen. Weil dadurch können ja auch die jetzt aus dem Eck der Krankheit oder aus der Betroffenheit kommen, auch wieder Zuversicht schöpfen. Und die können sozusagen motiviert werden durch die anderen. Ja? Wichtig ist nur, dass halt jeder bei sich bleibt, jeder über seine Erfahrungen spricht. Das ist zwar am Anfang immer ein bisschen seltsam, man kommt sich da ein bisschen komisch vor, weil man nicht sagt, ja, aber du hast gesagt und du, sondern man versucht, in Ich-Botschaften zu reden. Ja? Das ist am Anfang relativ ungewöhnlich, aber mit der Zeit schafft man das. Und das Schöne ist, man kann sie dann auch ins Privatleben, in den normalen Lebensvollzug mitnehmen, weil du auch vorhin gesagt hast, ja, wie das bei mir so war. Also ich war am Anfang eine Katastrophe, wie ich in die Selbsthilfe gekommen bin, ja. Weil man muss sich vorstellen, ich habe die ärgsten, ich vergleiche es immer mit einer Ritterrüstung, ja. Ich habe Suchterkrankungen gehabt, Persönlichkeitsstörungen, Verhaltensstörungen. Dann wollte ich dieser exzentrische Künstler sein. Sprich, ich habe diese ganzen Ritterrüstungen abgelegt. Ja, und hatte aber keinen Ersatz dafür. Ja. Und das, was mir am Anfang so geholfen hat, war diese Boost, wenn ich wieder zu Alkohol oder zu Drogen greife oder in die Krankheit zurückgehe,
ja,
dann bin ich tot. Ja. Und dieser Lebenswunsch sozusagen, dieser Lebenswille, hat mich dann einfach motiviert und auch inspiriert, dass ich nachhaltig und langsam mich durch dieses 12-Schritte-Programm entwickeln durfte. Und ich bin jetzt vielleicht kein besserer Mensch geworden, aber vielleicht ein bisschen gesünderer Mensch. Ja. Und ja, versuch's einfach einen Tag nach dem anderen gut zu machen. Ja. Ich habe vorher gesagt, dass ich vielleicht auch später noch ein bisschen zu diesen Eigenschaften komme von Hochsensiblen. Ich habe mir da einige Punkte zusammengefasst, wie man das bei sich selbst erkennen kann. Oftmals ist es ein hoher Leistungsanspruch, ja. Oder hohe Ansprüche ans äußere Erscheinungsbild, ästhetischer Anspruch. Oftmals hat man Interesse, Ausbau der eigenen Machtposition, fällt oft auf im negativen Sinn Egoismus, Egomanie, Mess- und Rivalitätsverhalten. Dennoch aber meistens mit einem hohen Grad an Intelligenz und Intellekt, Wissbegier. Und das sind so ein bisschen die negativen Eigenschaften, auch so Menschenmagneten, oftmals dann auch Blender, wo man dann eh schon nah beim Narzissmus unterwegs ist, das ja nicht jetzt da als Krankheitsbild definiert ist, aber schon ein gewisses Störungspotenzial, sage ich jetzt einmal, hat, wobei man spricht ja da vom gesunden Egoismus. Ja. Mhm. Die positiven Eigenschaften aber jetzt von der Hochsensibilität selber sind einfach eben diese Empathie, dass man sehr empathisch ist. Diese Menschen, hochsensible Menschen, beteiligen sich sehr gerne, sind oft in sozialen Berufen zu finden, lieben lieber kleine Gruppen, also fühlen sich in kleineren Gruppen wohler als in großen Gruppen, Menschenansammlungen. Und grundsätzlich ist da noch dazu zu sagen, dass man auch diese Hochsensiblen, diese Gruppe der hochsensiblen Menschen definiert hat, in Introvertierte und Extrovertierte. Sprich, man sagt, es gibt ca. 20 bis 30% extrovertierte Menschen, sprich, die sind eher so, ja, wollen gerne im Mittelpunkt stehen. Und 70% sind eher so die schüchtern ist ein bisschen ein blödes Wort, eher zurückhaltender, sage ich jetzt einmal, ja, oder introvertiert, überlegen sehr viel, reflektieren sehr viel. Ja.
Und du hast ja auch Musik gemacht. Mhm. Ja, hat dir die Musik auch geholfen, deine deinen Lebensalltag zu verändern oder hat er den verändert, natürlich?
Ja, bei mir ist es so, ich bin eben mit der Musik aufgewachsen und Musik war für mich, Kunst überhaupt, immer ein Ausdrucksmittel. Und zwar war das so, ich habe das einmal so ausgesagt, weil ich schreibe auch Mundartgedichte. Das Hochdeutsch ist mein Gwandl und die Mundart ist meine Haut. Es war damals so, ganz am Anfang, wie ich noch bei den Psychiatrieaufenthalten als Patient war und von meiner Hochsensibilität nichts wusste, habe ich zum Beispiel, ich habe in Englisch geträumt. Ich wollte immer irgendwo sein, nur weit weg von mir. Ja. Ich habe englische Texte geschrieben, englische Songs, um natürlich international zu sein. Nur im Zuge der Therapie bin ich draufgekommen, dass ich aufgrund meiner Traumatisierungen in der Kindheit, ja, überhaupt mit der Mundart mich nicht identifizieren wollte, sozusagen, weil diese Verletzungen so massiv waren. Ja. Ich konnte auch mich mit meinem eigenen Namen überhaupt nicht identifizieren, darum habe ich Pseudonyme gegründet oder Pseudonyme gebildet. Und das hat mir dann sehr geholfen. Natürlich, eine meiner ersten Therapeutinnen hat zu mir gesagt, nachdem ich sie angesprochen habe, habe ich gesagt, nee, ich habe die Angst, wenn ich jetzt Therapie macht, dann kann ich kein Künstler mehr sein. Und die hat gesagt, na, die Kunst wird einfach nur anders werden. Und ich bin ihr dankbar, dass sie das gesagt hat, weil damals hätte ich wahrscheinlich meinem Leben ein Ende gesetzt, so traurig wäre ich gewesen. Heute weiß ich, dass sie recht hatte und meine Künstlichkeit und Kunst hat sie wirklich geändert. Ich habe die Authentizität gefunden für mich, auch eine gewisse Demutshaltung, ja, was keine Körperhaltung ist, dass ich unterwürfig herumkraxelt, sondern was für mich eine Geisteshaltung ist. Und ja, es hat sich verändert. Ich bin stiller geworden, vielleicht auch ein wenig vom Alter her, also diese Sturm, Drang und Glanzzeit ist sozusagen, oder Sturm- und Drangzeit ist vorbei. Aber es ist schön. Es ist schöner geworden, es hat sich ausgezahlt. Ich darf auch wieder Teil sein. Auch was den Bundesverband der Selbsthilfe anbelangt oder diese österreichische Kompetenz- und Servicestelle für Selbsthilfe, wo ich mich wirklich auch einbringen darf mit Erfahrungen und wo ich auch eingeladen wäre, auch zu diesem Podcast zum Beispiel. Das wäre vor einigen Jahren überhaupt nicht möglich gewesen, ja, weil ich einfach ich habe mich in meiner Haut nicht einfinden können. Ja, das
heißt, also du wolltest mit allen Mitteln auch raus, ne? Also so wie du auch gesagt hast, auch mit dem Englischen oder nicht mit der Mundart identifizieren und weg von dir, weg aus deiner Haut wahrscheinlich. So würdest du das wahrscheinlich bezeichnen.
Ganz genau.
Und jetzt noch einmal zurückzukommen, vielleicht kurz drauf. So, wenn ich jetzt sage, also okay, mich hat jetzt alles die Nachrichten, täglichen Nachrichten von früh bis spät, kriegen wir immer wieder schreckliche Nachrichten zu hören, zu lesen, zu sehen. Das betrifft mich jetzt alles dermaßen, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit mir. Ja, also wie gesagt, ich kenne das aus der Familie bei mir. Ist das schon ein Zeichen dafür oder könnte es schon ein Zeichen für Hochsensibilität sein oder nicht? Oder wie könnten wir das erfahren oder wie könnte Betroffener das erfahren?
Es gibt eben diese Selbsttests. Da gibt es auf der Webseite von unserem Verein eben diese Möglichkeit, den Selbsttest zu machen. Und zwar ist das eben auf www.sag7, also die Zahl 7, sag7.com. Ja. Da gibt es diesen Selbsttest, wenn man auf die, das ist eben geteilt, unsere Non-Profit-Organisation, da gibt es einerseits den Verein, wo man sozusagen auch nach außen hin sich beteiligen kann am Gelingen der Gesellschaft, an der Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungsarbeit, sozusagen, wo man auch mit seinem Klarnamen rausgeht, was aber nicht gleichsam bedeutet, dass man jetzt zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe auch tätig ist. Das ist dann der zweite Bereich. das sind die anonymen Hochsensiblen. Sprich, da gilt der Anonymitätsgrundsatz. Und das findet man eben auf www.sag7.com. Mhm. Kann man sich aussuchen, mag ich zu den anonymen Hochsensiblen nochmal reinschauen. Da gibt es eben Themen, die Hilfe zur Selbsthilfe, die 12 Schritte, Tools zur Genesung, Infoblatt für Ärzte, kann man sich auch zum Newsletter anmelden. Und den Selbsttest gibt es dann auf beiden Seiten. Ja. Mhm. Und auf der Seite von der Dr. Elaine Aron gibt es den auch. Das ist unter www.hsperson.com, also Highly Sensitive Person, hsperson.com. Und man findet es auch, wenn man eingibt, in Suchmaschinen Hochsensibilität, Selbsttest, findet man da was, wo man sich sozusagen dann das anschauen kann. Genau. Und dann kann man schon einmal gut einschätzen, okay, bin ich da betroffen? An den Reizüberflutungen oder an der, ich glaube, so wie ich es jetzt von dir aufgefasst habe, dieses ein bisschen gestresst sein oder dieses typische, hör auf, mich nervt das alles so. Ja. Mhm, an dem allein würde ich jetzt das noch nicht ausmachen, weil es gibt ja, wie gesagt, Hochsensibilität heißt nicht per se, ist per se keine Krankheit und heißt nicht, dass Hochsensibilität automatisch oder Hochsensible automatisch immer gleich die sind, die reizüberflutet sind, weil ein Mensch, der gut mit seiner Hochsensibilität leben gelernt hat, kann auch eine sehr, sehr starke Resilienz an den Tag legen. Das heißt, den sieht man das überhaupt nicht an. Ja? Mhm. Und der hat auch überhaupt kein Problem damit. Sprich, der ist nicht empfindlich. Er nimmt es zwar wahr, ja, hat aber eine sehr ausgeprägte Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit entwickelt. Mhm. Ja? Natürlich, wenn in Zeiten wie diesen ist es überhaupt schwierig, weil ich weiß nicht, die Grenzen sind sowieso verschwimmend, ja. Und ich glaube, dass viele Menschen in der heutigen Zeit Probleme haben einfach mit Leistung. Das Leistungskalkül ist bei vielen schon einfach mehr als erreicht. Und ja, also das würde ich jetzt nicht definitiv auf Hochsensibilität festmachen, also überhaupt nicht mehr.
Okay. Also ich fand deine Ausführungen jetzt wirklich sehr, sehr lehrreich und muss sagen, ich habe jetzt auch sehr viel dazugelernt wieder, obwohl ich deine Biografie ja schon gelesen habe und kenne und dich ja auch schon erlebt habe in der einen oder anderen Situation. Vielen Dank erstmal dafür. Marius, was sagst du dazu?
Oder? Ja, also ich muss mich auch erstmal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Chris. Zum einen finde ich, erfordert es Mut. Ja, du bist sehr, sehr ehrlich und sehr offen gewesen. Ich denke, das ist was, was natürlich auch erstens nicht selbstverständlich ist und zweitens aber auch für Zuhörende, glaube ich, unfassbar wichtig ist. Denn halbe Wahrheiten, geschönte Wahrheiten etc., das hilft niemandem. Ne? Das ist das, was ich auch in meinem Alltag in der Selbsthilfe erlebe. Und auf der anderen Seite, nichtsdestotrotz, benötigt man dafür eben auch einen gewissen Mut, das zu tun. Und ich muss auch sagen, was ich auch ganz, ganz wichtig fand, war, was du zum Schluss gesagt hast. Denn das Wort Sensibilität ist ja erstmal nicht negativ konnotiert, überhaupt nicht. Sensibel sein ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Und ich glaube, dass heutzutage, wie du gerade gesagt hast, an der Druck, der heutzutage auf Menschen lastet im Arbeitsbereich, mit der Digitalisierung etc., alles muss irgendwie schneller gehen. Der Mensch hat sich vielleicht auch gar nicht so ganz angepasst an das Tempo, was vorgegeben wird. Da kommen, glaube ich, viele Leute auf den Gedanken, oh, ich könnte eine Depression haben zum Beispiel oder ich fühle mich nicht sicher. Aber es ist eben ein ganz großer Unterschied. Du hast es gerade ganz schön gesagt. So ein bisschen sich Gedanken machen und mal schlechte Stimmung haben und es wird mir zu viel, ist was anderes. Ne? Das finde ich ist ganz wichtig, dass du es nochmal rausgestellt hast. Denn in einigen Ausführungen, die du uns hier gerade hast teilhaben dran lassen, da habe ich mich auch teilweise selber gesehen. Ne? Es gibt Momente, da denkt man auch, ja klar, das kenne ich irgendwo, aber es ist eben eine ganz andere Geschichte und ich finde das wirklich toll, wirklich mutig und bin sehr dankbar dafür, dass ich da heute zuhören durfte.
Ja, bin ich auch. Eine Frage habe ich noch. Du hast ja eine Tochter, die ist noch gar nicht so alt. Sprichst du mit ihr darüber oder wie kommunizierst du da deine Hochsensibilität mit deiner Tochter oder gar nicht? Ist das ein Thema?
Ja, das ist schon Thema, auch ganz offen, so wie Marius gesagt hat. Danke auch für dieses Feedback von euch. Es ist so, ich nutze halt die Tools zur Bewusstmachung, zur Bewusstwerdung. Sowohl, ich vergleiche das immer mit einem linken und einem rechten Handlauf oder mit einem Geländer. Ich habe links sozusagen, habe ich die Psychoedukation, sprich, ich beschäftige mich sehr viel mit der Krankheitslehre. Ja. Auf der anderen Seite rechts habe ich sozusagen die Tools meiner Talente. Ja, sprich, wie definiert man Hochsensibilität? Bei mir ist es auch zum Beispiel, dass ich diese spirituelle Veranlagung habe oder musikalische. Sprich, ich habe rechts so mein Backerl oder meinen Koffer oder mein Sicherheitsgeländer mit den Fähigkeiten, Fertigkeiten und Skills. Und auf der linken Seite habe ich sozusagen das Wissen, das Bewusstsein über die Erkrankungen. Ja. Und diese Dinge helfen mir. Und natürlich, so wie Marius auch gesagt hat, wichtig, diese Halbwahrheiten bringen nichts. Ja. Über Lügen haben kurze Beine und auch Unwahrheiten. Ja. Und ich rede mit meiner Tochter immer offen drüber. Und natürlich, es bedarf immer einer Evaluierung, um es in heutigen Fachjargon zu sagen, weil jede psychische Krankheit ist auch nur eine Momentaufnahme. Ja, ich kann eine Depression haben, aber bei psychischen Krankheiten ist es meistens so, dass man dann sagt, ja, jetzt zum Beispiel, jetzt hat sich jemand den Fuß gebrochen, dann sagt man nachher, ja, was jetzt humpelst noch immer. Bei einer Depression fragt man sich, na, wie gibt's, das kann der jetzt schon gesund sein nach 2 Jahren, ja, obwohl es genauso nur eine Momentaufnahme ist. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zwischen dieser Hochsensibilität und einer Erkrankung, weil die Hochsensibilität selbst, die hat man, die kann man nicht wegmachen, ja, ist aber auch keine Konstante, ja. Und das ist auch der Grund, um Menschen, weil du vorher eben auch Waltraud gefragt hast, wie Menschen zu uns kommen. Wir haben auch ein Buch veröffentlicht eben mit dem Titel Hochsensibilität, die Blume des Lebens, um sozusagen Menschen ein Tool in die Hand zu geben, um sich langsam an dieses Thema überhaupt der psychischen Erkrankung, der Krankheiten allgemein, aber auch mit der Hochsensibilität sozusagen im stillen Kämmerchen beschäftigen zu können, um dann sozusagen auch diese Schwellenangst überwinden zu können, in die Selbsthilfe zu gehen. Und unser Ziel ist es, also das Ziel der anonymen Hochsensiblen, wie ich vorher schon gesagt habe in den Meetings, ist es ja, sowohl kranke als auch gesunde Menschen an einem Tisch zusammenzubringen. Sowohl Betroffene als auch Angehörige, völlig unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Herkunft. Und sozusagen wollen wir auch diese Gesprächskultur wieder in die Familien bringen. Und drum, es gibt diese ganzen Tools, auch die Infomappen zum Gratis-Download auf der Website eben www.sag7.com. Und dieses Buch Hochsensibilität, die Blume des Lebens, gibt's im stationären und Online-Handel. Und heuer im September wird dann ein neues Buch kommen, das heißt Menschsein mit allen 7 Sinnen, wo dann wirklich konkret auch mit wissenschaftlichen Beiräten sozusagen auf das Thema, auf die 12 Schritte eingegangen wird.
Da hast du auch wieder mitgearbeitet, ne?
Oder? Genau. Ja. Wir arbeiten das immer alle
gemeinsam. Wir werden das jetzt dann auch wieder auf unserer Seite vom Bundesverband auch wieder veröffentlichen, und wenn das kommt, dann natürlich, wir haben ja das Buch auch von dir da, und natürlich weiter bewerben. Ja, lieber Chris, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Seele, muss man sagen, also in einen ganz tiefen Seeleneinblick, den man nicht von jedem bekommt. Erstmal danke dafür. Ich wünsche dir alles Liebe. Wir sehen uns ja bestimmt an der einen oder anderen Stelle wieder. Und wünsche dir alles Gute. Ja, und bedanke mich fürs Zuhören, lieber Marius. Wir hören uns wieder. Der Chris ist noch bei uns. Beim nächsten Mal, diesmal haben wir einen Podcast für viele Menschen. Nächstes Mal haben wir zwei Damen da. Was ganz anderes von den seltenen Erkrankungen. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, da werden wir über das Marfan-Syndrom erfahren. Da sind wir auch schon gespannt drauf.
Ja, dann sage ich auch noch herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne.
Dankeschön.
Sehr gerne, danke, servus.
Ja, dann die Waltraud hat das ja gerade schon angekündigt. Also es geht dann in der nächsten Folge direkt mit einem spannenden Thema weiter. Mhm. Ich möchte nochmal sagen, hier habt ihr heute wieder eine starke Stimme gehört, die von Chris, der wirklich zum einen sehr mutig war, wie ich finde, und auch zum anderen auch für euch ein Vorbild sein kann. Sprich, wenn ihr das hört und ihr habt das Gefühl, ihr würdet auch gerne mal in diesem Podcast-Format mit uns reden über eure Erkrankung, über eure Behinderung, wie auch immer, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Menschen in Österreich vor allem natürlich ein bisschen mehr über eine Erkrankung lernen sollten, dann meldet euch gern bei uns, beziehungsweise nicht bei mir, sondern beim Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Dann könnt ihr auch sehr gern an diesem Projekt teilhaben. Ansonsten würde ich mich jetzt, wie gesagt, nochmal bei dir, Waltraud, bedanken für die schönen Fragen, beim Chris wirklich für deine tollen Ausführungen. Und auch wenn ihr selber vielleicht jetzt das Gefühl habt, dass das, was der Chris gerade geschildert hat, dass das auf euch auch zutreffen könnte. Ich denke, ihr wisst jetzt auch, wo ihr euch in Österreich melden könnt. Ich denke, der Chris hat das sehr schön skizziert, dass es eine offene Runde ist, dass es dort um Toleranz und um Akzeptanz geht. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, die Selbsttests hat der Chris ja auch schon erwähnt, bei denen oder auf welchen Seiten man die herunterladen und machen kann. Also dementsprechend
hoffe kann man ich, noch mal erwähnen, vielleicht kurz über SAG7 kommen.
Genau. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir euch auch mit dieser Folge wieder zum einen unterhalten, zum anderen aber vor allem auch helfen konnten. Und ja, wie gesagt, wir hören uns dann zur nächsten Folge zu den Marfan wieder. Und dann möchte ich einfach nur noch sagen, tschüss, servus und alles Gute.
Ja, danke, lieber Marius. Tschüss, servus.